Corporate Influencer können wesentlich zu einem positiven Unternehmensimage beitragen. Über ihre persönlichen Social-Media-Kanäle geben sie dem Unternehmen ein authentisches Gesicht. Doch das Ganze ist keineswegs ein Selbstläufer. Deshalb freue ich mich umso mehr, heute Klaus Eck in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Klaus ist ausgewiesener Corporate Influencer-Experte und hilft Unternehmen bereits seit vielen Jahren beim Aufbau von Corporate Influencer-Programmen. Ich bin Beatrix Thaar und grüße dich ganz herzlich. Hallo lieber Klaus.
Ja, hallo Bea, hallo Nico auch.
Genau, natürlich hosten wir den News Aktuell Podcast auch heute wieder zu zweit. An meiner Seite ist meine liebe Kollegin und Co-Host Nicola Wohlert. Hallo, liebe Nico.
Hallo ihr beiden, ich freue mich riesig, dass wir endlich den Klaus hier im Podcast haben.
Sehr, sehr gerne.
Klaus, heute wirst du richtig durchgenudelt von uns. Wir fangen nämlich mal von ganz von vorne an, weil wir unseren lieben Hörerinnen und Hörern ja auch dich als Person nochmal näher bringen wollen. Ursprünglich hast du Politik studiert und warst dann einige Jahre auch journalistisch tätig, unter anderem bei der Werben und Verkaufen. Dann hast du dich aber relativ schnell selbstständig gemacht und bist in das Beratungsgeschäft eingestiegen. Zuerst mit der Eck Consulting Group, dann später mit der Agentur Details. Wer dich kennt, der weiß, dass du einer der ersten Social-Media-Pioniere hierzulande gewesen bist. Auch hast du dir mit deinem Blog PR-Blogger in unserer Branche einen Namen gemacht und bist außerdem Autor vieler Bücher, unter anderem zu den Themen Content-Marketing, Reputationsmanagement und eben auch Corporate Influencer. Inzwischen sind es mehr als 25 Jahre, in denen du Unternehmen beratend zur Seite stehst bei der Digitalisierung ihrer Kommunikations- und Marketingprozesse. Und jetzt sind es 10 Jahre, ne, die du dich inzwischen auf die strategische Begleitung von Corporate-Influencer-Programmen spezialisiert hast. Wow. Wie bist du denn zu diesem letzten Steckenpferd Corporate-Influencer gekommen?
Da gibt es natürlich viele Erklärungen und den roten Faden, den sieht man ja erst mal hinterher. Das ist einfach, hat sich wirklich daraus ergeben, dass viele Unternehmen mit der internen Kommunikation und mit der externen Kommunikation gewisse Probleme hatten. Viele setzen ja auf Social Media Management nach wie vor, was ja auch sinnvoll ist. Aber das Problem ist immer, wenn man Kommunikation macht, wenn man Social Media Management macht, woher bekomme ich die Inhalte? Es gibt unglaublich viel Wissen im Unternehmen, was aber nicht intern und nicht extern sichtbar ist. Dafür gibt es natürlich auch Newsrooms. In dem Bereich habe ich auch viele Unternehmen beraten. Und es geht immer darum, entweder Prozesse zu optimieren oder Menschen direkt sprechen zu lassen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, bin dann eigentlich auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückgegangen. Es gab ja mal eine Zeit vor den Social Media Managern, als viele Menschen eigenständig Dinge ausprobiert haben, einfach etwas gepostet haben, auf Twitter, das gab es damals ja noch, auf anderen Plattformen und wirklich experimentiert hat, bis es dann irgendwann Institutionalisierung gab durch Social Media Management und man nicht mehr individuell das gemacht hat, sondern gesagt hat, okay, das macht der Social Media Manager oder der ist ja eigentlich meistens eine Social Media Managerin und die sind dafür verantwortlich und ich habe das dann delegiert, diese Verantwortung. Das führt dazu, dass Wissen immer im Unternehmen aufbereitet werden muss, dass man erstmal herausfinden muss, wer hat die Expertise, wer liefert mir überhaupt die Inhalte. Und das führt dazu, dass es ewig lange dauert. Viel leichter ist es, wenn die Menschen direkt sprechen dürfen, wenn man sie sprechfähig macht, wenn man sie dazu ausbildet, wenn man ihnen hilft dabei auf LinkedIn, wo die meisten Corporate Influencer aktiv sind, das entsprechend zu machen. Und das habe ich dann irgendwann angefangen, tatsächlich vor 10 Jahren, unter anderem auch bei der Telekom, bei der LV 1871, also sehr früh bei den Vorreitern, die aber vorher von mir beraten wurden bei dem Thema Content-Strategie. Also ich bin wirklich von der Fragestellung hergekommen, wie schaffe ich das, meine Botschaften als Unternehmen, als Marke nach draußen zu bringen? Und ich brauche dafür Kanäle, ich brauche dafür Menschen, die das transportieren können. Und das können Corporate Influencer, wie das heute eben heißt, am besten, weil sie Expertise haben, weil sie idealerweise divers das Unternehmen abbilden und nicht nur einen Bereich des Unternehmens. Und dann funktioniert das auch richtig gut.
Mhm. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du schon mehr als 200, ich wiederhole, 200 Corporate Influencer Programme begleitet hast. Du treibst das Thema insgesamt auch voran und nutzt natürlich dafür diverse Kanäle, aber auch Formate. Bist halt ein PR-Profi, das wissen wir alle. Ja. Du moderierst auch seit 5 Jahren das sogenannte Corporate Influencer Breakfast, jetzt habe ich's. Betreibst den Corporate Influencer Podcast seit 2022 zusammen mit Alex Wunschel und Winfried Ebner. Und letztes Jahr hast du den Corporate Influencer Club gegründet. Jetzt fragen wir mal ein bisschen böse, ein bisschen ketzerisch. Wird dir das nicht langweilig oder andersrum, was reizt dich da eigentlich so dran?
Ja, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich alleine unterwegs bin, also selbstständig bin seit etwa fast 4 Jahren jetzt wieder als Kommunikationsberater ohne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterwegs bin, vorher 15 Jahre eben eine Agentur hatte, die verschiedene Namen hatte, wie ihr das ja auch schon abgebildet habt. Und mich reizt natürlich die Community, die ich dadurch aufbaue, wo ich Teil davon bin, dadurch, dass ich halt einlade zum Corporate Influencer Breakfast oder mit anderen auch zusammen das LinkedIn-Audio mache oder auch Veranstaltungen im Umfeld von der Zukunft Personal gemacht habe oder weiterhin mache. Und was mich treibt, ist natürlich, Themen voranzutreiben. Und ich weiß halt, wie Gattungsmarketing funktioniert. Das reicht nicht, wenn eine Person wie ich darüber spricht. Ich muss meine Kunden dazu bringen, viel darüber zu kommunizieren, was natürlich naturgemäß bei Corporate Influencer Programmen gegeben ist. Das sind Communities. Das heißt, da geht es darum, wie bringe ich Menschen in die Kommunikation. Und das umtreibt mich tatsächlich, seitdem ich den PR-Blogger aufgebaut habe, vielleicht schon ein bisschen früher, weil als ich den PR-Blogger vor 20 Jahren mittlerweile, der hat gerade Geburtstag, aufgesetzt habe, hat mir jeder gesagt, nein, PR muss im Hintergrund stehen. Man darf sich nicht zeigen. Dann hat aber der Spiegel und viele andere haben angefangen, plötzlich nicht nur mit Kürzeln oder anonym zu schreiben als Journalisten und Journalistinnen, sondern halt, man hat seinen Namen drunter gesetzt und das ist in der PR dann irgendwann, ich habe das wirklich Jahre vorher gesagt, auch angekommen. Aber ich habe viele Podien besucht, wo das nicht üblich war, dass die PR-Leute aktiv über ihre Arbeit sprechen. Als PR hatte man gefälligst im Hintergrund zu bleiben. Und dann habe ich ja angefangen, ein rotes Hemd zu tragen. Nach 20, 25 Jahren erinnern sich die Menschen noch dran, dass ich rote Hemden trage. Warum? Ja gut, ich mag keine hellblauen Hemden. Ganz simpel. Und habe da irgendwann Personal Branding draus gemacht und habe festgestellt, dass so ein Signage auf einer einfachen Ebene ganz gut funktioniert und ein Iro schneiden, das funktioniert bei mir nicht so ganz von den Haaren her. Insofern, und ich heiße natürlich auch einen schönen Gruß Sascha Lobo, der das perfekt macht. Und ich habe mal etwas anderes überlegt. Und so müssen natürlich Corporate Influencer für sich auch Wiedererkennungselemente finden. Machen auch alle relativ gut. Aber das Schwierigste für die meisten Menschen ist tatsächlich, sich als Person zu zeigen und Persönlichkeit zu zeigen und das eben nicht nur mit einem Hemd zu machen, sondern mit Inhalten und das regelmäßig zu machen. Und für mich war das relativ eine einfache Übung. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich so alleine wieder selbstständig war, dass ich gesagt habe, okay, bin ich überhaupt noch kreativ? Kann ich und will ich das überhaupt noch leisten? Da habe ich mir gesagt, okay, probieren wir es doch aus und machen wir eine Challenge. Die ist dann 365 Tage schreiben auf LinkedIn und das habe ich halt 365 Tage mit 2 Wochen Urlaub durchgezogen und das habe ich halt gemacht, weil ich den Spaß an der Sache wieder entdeckt habe oder entdecken wollte. Also mich treibt letztendlich die Lust daran, Neues zu entdecken und auszuprobieren. Das liegt auch daran, dass eben Corporate Influencing einfach viele Möglichkeiten, über die wir noch sprechen werden, aufweist. Und natürlich geht mir das genauso mit dem Thema KI, so wie mir das halt auch sehr frühzeitig mit dem Thema Internet so gegangen ist. Und ich habe halt nicht nur journalistisch in den 90er Jahren gearbeitet für die Computerwoche, für eine eigene Zeitschrift, die ich betrieben habe, mit dem Computerwoche Verlag, die Global Online hieß die Zeitschrift. Da ging es immer um die Frage, wie verdiene ich Geld mit dem Internet? Das war damals ohne Werbung noch und ohne Anzeigen. Dann habe ich bei der W&V entdeckt, dass man auch ohne Social Media, das gab es damals nicht, Chef von sowas sein kann, von wuff.de. Und wir haben damals 1 Million Zugriffe am Tag gehabt. Davon träumen heute viele Menschen. Und die Corporate Influencer sind auch relativ gut unterwegs. Ich habe jetzt gerade von der DRK-Mitarbeiterin einen Beitrag über Essen in der Schule gelesen. Der hat 180.000 Impressions gehabt. Ja. Und das sind halt Beispiele, die man erzielen kann. Das ist natürlich schon fast Business Influencing und sehr professionell, weil es gute Kommunikation ist. Aber bei den Corporate Influencern kommt es jetzt nicht auf einzelne Personen drauf an, sondern auf die Menge der Personen. Also 10, 15 Personen sind oft besser als der Unternehmensauftritt. Sie erzielen eine größere Reichweite für die Unternehmensinhalte, als das eben möglich ist bei LinkedIn zumindest auf Unternehmensebene. Was daran liegt, dass LinkedIn natürlich das abstraft bzw. will, dass man viel Geld ausgibt für Werbung.
Ja, jetzt hast du ja schon ganz schön viel in die Tiefe mit uns eingestiegen zum Thema Corporate Influencer. Lass uns nochmal ein oder zwei Schritte zurückgehen. Ich glaube, es wäre ganz hilfreich für uns, wenn du nochmal uns diese Begrifflichkeit, ne, die wir jetzt schon so oft verwendet haben, nämlich einmal, was ist eigentlich für dich ein Corporate Influencer? Was verstehst du darunter? Und dann aber auch nochmal, was sind denn die Corporate Influencer Programme, was du darunter verstehst? Kannst du uns da eine ganz kurze, prägnante Definition geben?
Das hängt natürlich davon ab, wie man es definiert. Es gibt unglaublich viele Definitionen. Das größte Missverständnis bei dem Begriff ist, dass es ein englischer Begriff ist, es ist ein deutscher Begriff. International spricht man von Brand Ambassador, was sich aber unzureichend mit Markenbotschafter übersetzen lässt, weil Markenbotschafter in Deutschland sehr stark mit Testimonial-Kommunikation verbunden ist oder mit Influencer-Marketing. Corporate Influencer heißt ganz simpel, dass das Unternehmen Ressourcen bereitstellt, um Mitarbeitende zu unterstützen, sie ausbildet in der Kommunikation im Sinne des Unternehmens, sprich, das ist zwar inoffizielle Kommunikation, aber es wird unterstützt, geschult von Seiten des Unternehmens. Es gibt meistens ein sogenanntes Kernteam, was Verantwortung übernimmt für die Corporate Influencer. Es gibt eine Auswahl von vielleicht 10, 20 oder 300 Corporate Influencer. Das hängt ab von der Größe der Unternehmen. Und es gibt halt wirklich eine regelmäßige Betreuung, ein Community Management. Man kann nicht oder sollte nicht aus meiner Sicht jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin als Corporate Influencerin bezeichnen, weil das schwierig ist, um eine Abgrenzung hinzubekommen. Es gibt noch andere Begriffe wie Business Influencer, wo es um große Reichweiten geht. Corporate Influencer drückt nicht die Reichweite aus und hat nichts mit klassischen Influencern zu tun. Also niemand muss sich auch, ganz wichtig, als Corporate Influencer bezeichnen. Wichtig ist einfach nur, dass man generisch weiß, um was es geht, dass man halt diese unterstützende Funktion von Seiten des Unternehmens auch hat. Und dass man vor allen Dingen auch den Menschen Arbeitszeit gibt, um das zu machen, weil Corporate Influencing nicht nice to have und nebenbei geht, sondern nur richtig gut funktioniert, wenn das auch im Unternehmen verankert ist. Wie, da werden wir sicher noch drüber sprechen.
Also man kann ja jetzt formulieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Multiplikatoren für ihr eigenes Unternehmen sind schon wichtig und können auch immer wichtiger werden, also perspektivisch zumindest. Das hat ja auch unsere Branchenumfrage der PR-Trendmonitor in diesem Jahr ergeben. Warum glaubst du, wird es denn wichtiger, Mitarbeiter als Themen- und Markenbotschafter oder Markenbotschafter, besser gesagt, in den Kommunikationsmix mit einzubinden?
Ich kann natürlich verschiedene Ziele verfolgen mit Corporate Influencing. Es gibt eigentlich drei wesentliche. Das eine ist normales Content Marketing, was du jetzt mit PR auch umschrieben hast. Dann gibt es das Thema Recruiting, Employer Branding und es gibt das Thema Sales. Bei Sales sprechen viele von Social Selling, also noch ein weiterer Begriff. Bei Direktorebene sprechen viele von Thought Leadership und ähnlichen Dingen, aber das vermischt sich alles miteinander. Corporate Influencer sind eigentlich eine gute Basis, um wirklich Sichtbarkeit für bestimmte Nischenthemen oder auch große Themen hinzubekommen, weil man halt mehrere Menschen auf diese Themen loslässt, die dabei unterstützt und weil man es einfach ermöglicht, dass das mehr Sichtbarkeit bekommt. Als Corporate Influencer kann ich tatsächlich wirklich mediale Reichweiten erzielen. Also ich habe vorhin ja ein Beispiel vorgestellt. Meistens ist das so, dass man vielleicht 1.000 bis 3.000 oder mehr Impressions für einzelne Themenfelder bekommt, für einzelne Beiträge auf LinkedIn. Das ist nicht viel. Aber ich bekomme viel Engagement. Ich kann mich sehr, sehr gut vernetzen mit anderen Playern. Und das können abstrakte Organisationen nicht so gut. Wenn man sich anschaut, wie wenig Kommentare auf den Unternehmensauftritte zu sehen sind bei LinkedIn, dann sieht man einfach, das funktioniert nicht.
Da zählt der Mensch dann.
Genau. Und wenn man sich anschaut, dass inzwischen auch mehr Journalistinnen erreichbar geworden sind über LinkedIn. Und ihr wisst auch als PR-Profis, die ihr ja auch seid, dass Journalisten eigentlich gar nicht mit der PR sprechen wollen, sondern mit den Fachexpertinnen. Das heißt, wenn man die Expertinnen halt sichtbar macht, dann können halt die auch direkte Gespräche führen mit Journalisten und mit anderen Multiplikatoren natürlich auch. Sie können sich auch vernetzen mit anderen Unternehmen, dann spreche ich von Corporate Influencer Relations, also es wird noch komplexer. Das kann man fördern, indem man unternehmensweite Veranstaltungen macht, wie wir das beim Corporate Influencer Club zum Beispiel machen, indem man einfach Möglichkeiten aufzeigt, dass ganze Unternehmen sich treffen können über ihre, stellvertretend über ihre Corporate Influencer. Das macht halt IBM sehr gerne, das macht auch die Telekom häufiger. Also die laden andere Unternehmen mit ihren Corporate Influencern ein, um halt die Kontakte auszubauen. Oder auch Bechtle macht das genauso, das IT- und Systemhaus. Das funktioniert recht gut und weil es so gut funktioniert, machen das immer mehr Unternehmen. Der erste Antrieb war kein Kommunikationsantrieb. Vor 8 bis 10 Jahren fingen die ersten Unternehmen an mit diesem Thema, weil sie gemerkt haben, dass sie Recruiting-Probleme haben, weil sie gemerkt haben, dass Mitarbeiter ihnen davonlaufen. Employer Branding spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die DATEV nutzt zum Beispiel ihr Corporate Influencer-Programm auch, um die Mitarbeiterbindung zu stärken. Also das ist klassisches Community-Management, was man intern macht. Man versucht, die Mitarbeiter stärker zu binden, indem man sie stärker in ihrer Kommunikation unterstützt. Und das führt natürlich auch zu neuen Aufgaben in der PR, in HR, weil man halt viel mehr moderierende Funktion hat, was man in anderen Bereichen sowieso schon gewohnt ist. Aber da geht es auch in Richtung Community-Management.
Das klingt jetzt schon auch nach nicht mal einfach nur machen, sondern nach ein bisschen Konzept und ein bisschen Strategie vorher sogar und dann auch nach einer Umsetzung, die ein bisschen nach einen Plan braucht. Wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin und auch überlege, dass ich ja eigentlich auch im Recruiting zum Beispiel ein bisschen mehr was machen sollte und ich sehe, dass es eigentlich jetzt rechts oder links von mir da auch ganz gut über Corporate Influencer schon läuft und ich auch Interesse hätte, das mal aufzusetzen, dann glaube ich schon, dass ich ein bisschen eine Hürde spüre, weil ich nicht weiß, was kommt denn da erstens mal an Zeitaufwand und auch an Ressourcen und Personalaufwand, also letztendlich an Kosten auf mich zu. Ich weiß auch nicht, ob man sich das jetzt ob du da pauschal eine Antwort geben kannst.
Ich habe viele Antworten darauf.
Her damit.
Die einfachste Antwort ist, hast du schon genannt. Man kann ein Buch lesen, Die neue Macht der Corporate Influencer. Es gibt einen Podcast, der auch schon über 80 Folgen hat, umfasst corporateinfluencerpodcast.de. Da findet man ihn zusammen auch mit dem Alex Wunschel und Winfried Ebner, der mit mir das Buch ja geschrieben hat. Also das sind Abkürzungen, um halt erste Informationen zu bekommen. Darüber hinaus reicht es auch vielleicht, mir zu folgen oder anderen zu folgen, die über Corporate Influencing immer wieder schreiben und erklären, was das ist, wie das geht. Und wenn man dann wirklich einsteigen will, sollte man erstmal sich über seine Ziele im Klaren sein. Halt, ich starte immer mit einem Setup-Workshop, was ja klassisch auch in der Kommunikation oft ist. Da geht es darum, erstmal die Ziele zu definieren und zu schauen, ist das überhaupt das Richtige für mich? Also ich gehe jetzt nicht als Berater rein und sage, ihr müsst das unbedingt kaufen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, welche Größenordnung ist vorstellbar, ist es nicht vielleicht sogar sinnvoller, auf CEO-Kommunikation zu setzen. Mhm. Gerade bei kleinen Unternehmen kann das tatsächlich sinnvoller sein. Wenn ich ein Unternehmen mit unter 20 Mitarbeiterinnen habe, ist es nicht immer sinnvoll, ein Corporate-Influencer-Programm aufzusetzen. In der Regel ist es nämlich auch so, dass gerade mal 1 bis 10% bereit sind, in die digitale Öffentlichkeit zu gehen. Die meisten haben Angst davor, auf LinkedIn aktiv zu sein oder auf anderen Social-Media-Kanälen. Und 1% ist bei Konzernen und 10% bei kleinen Unternehmen, meiner Erfahrung. Ja. Das liegt daran, dass überschaubare Räume mehr Vertrauen erzeugen. Und man einfach, wenn man wirklich sieht, dass in einem Agenturumfeld zum Beispiel, da sind 3, 4 Leute immer sehr schnell auch auf Social-Media aktiver, auch in eigener Person. Während bei großen Konzernen da sehr viel mehr geleistet werden muss, um Vertrauen zu erzeugen. Und nach diesem Setup-Workshop geht es dann darum, wirklich zu schauen, wie man startet, die Corporate Influencer auszuwählen, nicht zu sagen einfach, alle werden Corporate Influencer, die wollen das gar nicht. Und wenn man die Erwartung hat, jeder soll Inhalte posten, das funktioniert einfach nicht. Deshalb gibt es auch Corporate Influencer-Programme, weil alle Unternehmen, die gesagt haben, hey, poste doch einfach mal über unsere Themen, verkauf uns doch einfach mal über dein persönliches privates Profil. Es geht nicht, will keiner. Und ein Programm ist da eine Lösung, weil man halt weiß, die Corporate Influencer, die haben sich gemeldet, sind bereit, intrinsisch auch motiviert, sowas zu tun, weil sie dafür eben auch Zeit bekommen, oft Arbeitszeit in der Größenordnung von 2,5 Stunden in der Woche. Es wird dann auch mit einem, nicht einem Vertrag, aber mit einer Guideline begleitet, einer Corporate Influencer Guideline, die manchmal auch Playbook genannt wird. Das muss kein rechtliches Dokument sein, aber es wird da aufgeklärt, was man überhaupt erreichen will über Corporate Influencer. Also die Erwartungshaltung wird klar definiert, das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird auch gleichzeitig gezeigt, dass man das toll findet, dass die Leute das machen. Also die wichtigste Aufgabe bei so einem Programm ist die Wertschätzung, die man erhält als Einzelner. Wenn ich nur die Leute ausbilde und denen sage, wie Content Creation geht, wie Personal Branding geht oder wie ich mich positioniere und wie ich kommentiere, dann habe ich unglaublich viele Solo-Player geschaffen, die aber kein Teil einer Community und damit auch nicht lange Teil eines Unternehmens sind. Das sind ja auch Ängste, die bei Unternehmen eine Rolle haben. Die haben Angst, wenn sie die Leute ausbilden, dass sie die wieder verlieren. Die verliere ich tatsächlich dann, wenn ich nicht es schaffe, die Menschen in eine Community reinzubringen. Community heißt, dass die Menschen miteinander und voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren und unterstützen. Und das funktioniert in der Größenordnung von 15, 20, 30 Personen am Anfang. Das sind so die Gruppengrößen, die man oft hat, wenn man das ganze Programm startet. Sehr, sehr gut. Es wird nicht funktionieren, wenn die verschiedenen Programme, die ich auch schon zum Teil genannt habe, gleich mit 200 oder 300 Personen starten. Da muss erst viel Vertrauen entstehen, damit die Menschen das überhaupt machen. Und es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wie man sofort Misstrauen schürt. Wird in vielen Unternehmen leider gemacht. Das Erste, was gemacht wird, wenn jemand was auf LinkedIn gepostet hat, was dem Unternehmer, der Unternehmerin oder dem Manager nicht gefällt, ist, bitte nimm das raus, lösch das. Und es gibt in jeder größeren Unternehmung die Erfahrung, dass sie solche Ansprachen erhalten haben. Und das vermeidet man mit einem Programm, weil ein Programm ist auch eine Schutzzone, ein Safe Room für diejenigen, die Corporate Influencer sind, weil da gibt es Profis, da gibt es zwei, drei, meistens aus der Kommunikation, aus HR, manchmal auch aus Marketing, die Verantwortung übernehmen und die dann auch der Punchball fürs Management werden, also die Kritik dann auffangen und dann anders weitergeben, konstruktiver weitergeben, als wenn es spontan der Fall wäre, wie das leider häufiger vom Management vorkommt.
Wie läuft das eigentlich mal so ganz konkret in der Praxis ab? Wer ist denn, du hast ja schon ein paar mehr Corporate Influencer Programme gemacht, wir haben alle gelernt 200 oder über 200. Wer sind denn die internen Treiber innerhalb eines Unternehmens?
Also es sind in der Regel, sind es tatsächlich inzwischen Kommunikation an erster Stelle, dann kommt manchmal, also Kommunikation, also Marketing auch ein bisschen. Es kommt darauf an, wie Marketing aufgesetzt ist. Aber wenn es kommunikativ ist, dann ist es auch Marketing. Und dann kommt erst HR, obwohl die Ziele von HR sehr zentral sind. Das liegt aber einfach daran, dass viele in HR gar nicht so Social Media affin im Verhältnis sind zu jetzt Kommunikation oder Marketing. Also das hängt auch von der Organisation, von der Branche natürlich ab. Ich bin ja auf der Zukunft Personal auch immer unterwegs, um auch da den Stellenwert deutlicher zu machen. Da haben wir halt festgestellt, dass jetzt bei der letzten Zukunft Personal, da haben wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, 4.000, 5.000 Besucher gehabt, im Rahmen von, wo insgesamt 25.000 waren, also was schon ganz gutes Interesse auch zeigt für Corporate Influencing. Und wir haben insgesamt rund um die um das Event ZP Europe kommuniziert und auf LinkedIn mit 100 Personen etwa 260.000 Impressions erzeugt. Das haben wir gemessen, haben nachgefragt bei jedem Einzelnen und darin merkt man auch, wie Corporate Influencing generell funktioniert. Man muss die vielen einzelnen Player addieren und dann halt das Ergebnis sehen.
Was ist denn mit der Geschäftsführung?
Die Geschäftsführung ist nicht Teil eines Corporate Influencer-Programmes, aber ohne Geschäftsführung geht das nicht, weil die Geschäftsführung ist im Prinzip Vorbild, ist Unterstützung, aber wenn ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin quasi in denselben Schuldungen sind, habe ich kein Corporate Influencer-Programm mehr, sondern eine Orientierung an CEO-Kommunikation und was der CEO oder die Geschäftsführung will. Das funktioniert nicht, weil dann einfach die Menschen sich komplett anders verhalten. Und das habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit hin und wieder. Und ich sage heute, das mache ich nicht mehr, weil das funktioniert nicht. Also die wollen auch eine Sonderbehandlung haben, haben auch gar nicht die Zeit in der Regel. Die bekommen halt eine abgekürzte Variante davon, wo andere halt vielleicht 2 Tage insgesamt Schulungen machen oder auch nur einen Tag. In Summe macht ein CEO vielleicht 4 bis 6 Stunden maximal, höchstens eher weniger, eher Richtung 4 oder 2 Stunden, also ganz, ganz wenig im Verhältnis. Und das ist, liegt einfach daran, dass die Zeit da ein wichtiges Kriterium ist. Aber für die Corporate Influencer ist es wichtig, dass sie intern Wirkung entfalten, gesehen werden vom Vorstand oder von der Geschäftsführung und dass sie auch Feedback bekommen. Also deshalb sage ich immer, der Auftakt von einem Programm muss immer mit einem Statement von dem Vorstand verbunden sein. Das funktioniert richtig gut und ich habe einmal bei der LV 1871, die haben das richtig gut gemacht, vor langer Zeit auch schon, und da hat der HR-Vorstand gesagt, ihr macht mit uns Karriere. Und das war ein Statement. Ja, das war natürlich auch ein bisschen Ironie dabei, aber weil natürlich die Angst immer mitschwingt, hey, wenn die richtig gut sind, behalten wir die auch. Aber wenn ich sie mehr intern kommuniziere, was übrigens jedes Programm auszeichnet, dass ich sehr viel in die interne Kommunikation mit den Corporate Influencern und über die Corporate Influencer gehe. Das zeichnet eigentlich ein gutes Programm aus und führt tatsächlich dazu, mit den Vorbildern aus dem Management, mit den Verantwortlichen aus dem Kernteam, dass sowas auch zum Erfolg geführt werden kann.
Du hattest ja vorher schon gesagt, dass so die größte Herausforderung ist, überhaupt am Anfang jemand, also genügend Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu finden und sie dazu bringen, in das Programm mit einzusteigen. Jetzt hattest du ja auch schon genannt, sowas wie Wertschätzung ganz an oberster Stelle und Zeit auch mindestens wahrscheinlich genauso wichtig, die bereitgestellt wird. Was sind denn aus deiner Erfahrung noch andere
Motivationspunkte.
Motivatoren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschieben können und zu Corporate Influencer machen.
Also die Wertschätzung schlägt alles und weitere Incentives sind, dass sie weiterhin ihren Lohn bekommen, ganz normal, also nicht mehr. Also nicht dafür wirklich geldlich noch was extra bekommen, das funktioniert nicht. Und dass man irgendwelche Punkte oder anderes sammelt. Was funktioniert ist, dass man halt wirklich kleine Events macht vor Ort, wenn das verteilt über die Welt ist sowieso. Und dass man halt wirklich auch einfach diese Wertschätzung ausdrückt in Maßnahmen. Dass man halt denen Zeit gibt, die auf Events schickt, dass man wirklich auch denen zeigt, dass sie gesehen werden in der Company. Also es gab früher mal die Helden oder Heldinnen der Arbeit. Sowas Ähnliches muss man halt machen. Man muss halt diese Wertschätzung wirklich sehr konkret feiern, ja, oder auch zelebrieren. So, was auch immer ganz gut hilft in Deutschland vor allen Dingen, sind Zertifikate. Bildungszertifikate sozusagen, also dass die wirklich Scheine bekommen, wo drin steht Corporate Influencer Zertifikat. Mhm. Weil das sind Fortbildungen, das sind Karrieretools letztendlich, die auch ganz gut funktionieren. Und das ist auch ein Versprechen, das man denen natürlich gibt, dass sie sehr frühzeitig lernen, wie man zum Beispiel KI in der Content Creation einsetzt, wie man gut über Events schreibt, gut über die eigenen Karrierepunkte schreibt. Also man lernt ja unglaublich viel auch für seine eigene Karriere, sich selbst zu vermarkten. Also wir sprechen ja nicht umsonst von Personal Branding, was nichts mit Selbstdarstellung zu tun haben sollte, sondern damit zu tun hat, dass ich persönlich Themen bespiele und die so rüberbringe, dass sie halt sehr, sehr gut ankommen. Aber es geht nicht um das, was wir leider auch auf LinkedIn sehen, um Selbstbeweihräucherung. Also da gibt es halt große Ängste, die muss man von Anfang an ausräumen, sowohl beim Management, die erstmal nicht verstehen, dass plötzlich so viele Selfies gemacht werden. Ich sage dann immer, wenn ihr ein Selfie postet, müsst ihr doppelt überzeugen vom Inhalt her. Dann funktioniert auch das mit dem Management. Und Selfies sind einfach eine Emotionalisierung, die sehr, sehr gut funktioniert. Und was man auch braucht, ist einfach das Verständnis von, was funktioniert, wie funktioniert der Algorithmus, wie steige ich ein mit einem Hook, also einem Teaser auf LinkedIn. Die lernen ja im Prinzip richtig gut zu schreiben und das für die Plattform entsprechend zu machen. Wenn ich das alles bekomme und weiß, diese Fortbildung bringt mich weiter. Ich lerne sogar über KI, ich lerne sogar was über Videokommunikation, wenn man so weit geht. Das machen einige Programme auch schon. Dann werde ich halt wirklich besser in meinem Job und das alleine ist schon Trigger genug für die meisten. Es reicht nicht zu sagen, ihr macht Werbung für uns, sondern es geht darum, dass die Menschen journalistisch schreiben, vom Stil her eine Mischung aus persönlicher und fachlicher Kommunikation betreiben und auf diese Art und Weise dadurch auch indirekt fürs Unternehmen werben.
Ich möchte jetzt mal eine ganz praktische Frage stellen. Angenommen, ein Unternehmen entscheidet sich dafür, Corporate Influencer aufzubauen. Wie macht man das am schlauesten? Also von der Strategie, welche Maßnahmen und bis hin zur Umsetzung?
Also man führt natürlich Gespräche mit Menschen wie mir, die als Berater da unterwegs sind oder liest die entsprechenden Dinge am Vorfeld, damit man wenigstens sich auch gut beraten fühlen darf. Also sprich, es ist schon wichtig, auch mit einem gewissen Vorwissen auf Berater wie mich zuzugehen. Ist immer eine Empfehlung. Und ansonsten startet man, wie gesagt, mit dem Setup-Workshop. Nach diesem Setup-Workshop sucht man die Corporate Influencer aus oder überlegt sich, ob man das vielleicht als Kick-Off macht und sagt halt, wer möchte gerne mitmachen bei diesem Corporate Influencer-Programm. Das heißt, dann würden alle Mitarbeitenden sich auf so ein Programm bewerben dürfen. Eine Voraussetzung dafür ist aber auch, dass da in der Unternehmenskultur die Bereitschaft da ist und dass die Vorgesetzten das akzeptieren. Um diese Akzeptanz zu bekommen, muss man im Vorfeld sowohl Fragen mit dem Betriebsrat, wenn man den hat, klären, genauso mit dem Management das einfach klären. Also die Grundvoraussetzung muss man vorher definieren, bevor man überhaupt richtig starten kann. Das macht man halt, definiert man eben in dem Setup-Workshop am Anfang. Und dann hat man Hausaufgaben, die man in wenigen Wochen oder in vielen Monaten erfüllen müssen. Das hängt von der Struktur des Unternehmens ab. Und wenn das intern geklärt ist und auch klar ist, dass es mit der Unternehmenskultur, die auf Vertrauen basieren sollte, funktioniert. Und da muss man auch mit den Hausjuristen sprechen, mit der IT sprechen, mit anderen Verantwortlichen, die damit was zu tun haben könnten. Wenn man die alle abgeholt hat, das hört sich komplex an, es kann aber auch relativ schnell gehen.
Kann ich mir gerade nicht vorstellen, ehrlicherweise.
3 Monate dauert das meistens, ja, aber ich habe auch schon zwei Jahre erlebt. Und nach 2 Jahren das dann auch umsetzen dürfen. Wow. Und auch das geht. Das ist aber auch normal. Das muss man einfach wissen. Und das hängt dann auch davon ab, ob der Vorstand von vornherein eingebunden ist oder ob man den Vorstand erst auf dem Weg überzeugen will. Also ich bin ein großer Freund davon, als erstes den Vorstand zu überzeugen und dann den Weg zu gehen. Das funktioniert am schnellsten. Weil dann kann man alles umschiffen, was an Schwierigkeiten da ist, an Politik auch. Und dann kann man auch die Vorgesetzten einbinden, weil die verlieren natürlich aus deren Perspektive erstmal Zeit, wenn jemand 2,5 Stunden plötzlich auf LinkedIn aktiv sein soll oder kann. Und dass es in Wirklichkeit zu mehr Arbeit führen kann, ist auch gegeben. Da muss man halt auch aufpassen. Deshalb hat der Betriebsrat da auch eine wichtige Funktion, die Mitarbeitenden zu schützen. Mhm. Und wenn man das alles geklärt hat, dann kann man mit einem Kickoff die Auswahl machen. Auswahl heißt, man sucht sich vielleicht 10, 15 Personen am Anfang aus, weil das eine Größe ist, mit denen man auch sehr, sehr gut Workshops machen kann und fängt einfach mit dem ersten Loop an und mit dem Piloten probiert das alles aus. Später, nach einem halben Jahr oder Jahr, macht man den zweiten, die zweite Reihe auf, bildet wieder 20 oder 10 Personen aus, je nachdem, wie viel sich melden. Man kann das nach und nach immer weiter ausbauen, aber man macht es nicht auf einmal in der Regel.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere zwischendurch dann auch wieder abspringt und sagt, ich habe gemerkt, Das ist nicht meins, genau.
Deshalb ist die interne Kommunikation für den Kickoff am Anfang sehr, sehr wichtig, um aufzuklären. Deshalb ist diese der Kickoff eine Informationsveranstaltung, wo man einfach weiß, das erwartet mich, das ist die Erwartungshaltung des Unternehmens, das ist aber auch die Bereitschaft des Unternehmens. Ich bekomme ja als Mitarbeiter, Mitarbeiterin sehr, sehr viel, gerade was Fortbildung angeht und auch Zeit. Und wenn ich das halt will, dann kann ich das halt ausprobieren. Wenn ich halt merke in einem halben Jahr, ich komme nicht dazu, weil ich andere Dinge habe, woran ich gemessen werde innerhalb meiner Unternehmenskultur, dann ist es auch legitim zu sagen, das passt nicht zu mir. Und das kann man dann, das hat zum Beispiel auch die Allianz, die Isabel Schütz, das sehr, sehr gut mal auf den Punkt gebracht, in einem Vortrag auch. Und sie hat gesagt, ja, wir führen halt Gespräche dann nach einem halben Jahr mit denjenigen, die gar nicht aktiv waren und fragen halt, woran es liegt. Das führt dann meistens dazu, das fand ich ganz interessant, dass die Menschen erst recht aktiver wurden danach und weniger haben aufgehört. Also heißt, man muss einfach manchmal dahinterher sein, damit das funktioniert. Also bei den Trainings selbst, da geht es um ganz einfache Themen. Es geht darum, wie positioniere ich mich auf LinkedIn? Da reichen 2-Stunden-Module oder man kann auch, wenn man das vor Ort macht, einen Tagesworkshop machen, wo man Positionierung und das zweite Thema Content Creation zusammennimmt. Content Creation heißt, wie schreibe ich mit dem Algorithmus so, dass das funktioniert, damit halt wirklich die Inhalte auch erfolgreich werden. Also jetzt nicht im Sinne von viral, weil das ist schwierig oder führt nicht dazu, dass man sich halt in den Themen immer positioniert, in denen man sich positionieren sollte. Und das dritte Thema, was vielen auch nicht so als erstes einfallen würde, ist das Thema Engagement, nämlich wie kommentiere ich? Die meisten, die auf LinkedIn unterwegs sind, die kommentieren nur bei ihren direkten Kolleginnen und bei ein paar Freunden und das war's. Und das ist nicht zielgerichtet, führt nicht zu Sales-Erfolgen, führt nicht dazu, dass man neue Kontakte macht und führt eigentlich nicht zum richtigen Erfolg. Also diese drei Sachen, also Positionierung, Content Creation und Engagement sind das Wichtigste Und danach kommt als Ergänzung noch rechtliche Fragen. Das macht man entweder mit einem Hausjuristen oder mit einem externen Juristen. Ich arbeite da zum Beispiel immer mit Stefan Schicker zusammen, der das mit mir schon über 30, 40 Mal gemacht hat mit Kunden. Und da geht es eigentlich darum, dass man einen Juristen, eine Juristin braucht, die Mut machen und die nicht Angst machen. Mhm. Deshalb sollte man da auch nur auf Profis setzen, die wirklich das schon öfter gemacht haben. Dann funktioniert das richtig gut. Also das ist meine Empfehlung an der Stelle. Und danach hat man eigentlich die Grundausbildung hinter sich und dann geht das eigentliche Spiel los. Das heißt Community Management. Und das kann man so sich vorstellen, dass ein Kernteam aus 2 bis 3 Personen bestehend regelmäßig mit den Mitarbeitenden sich trifft, remote meistens und das halt auf 1 Stunde meistens auch nur und ab und zu vielleicht halbjährlich ein Event draus macht, wo das ein bisschen weitergeht, um die Leute auch zu motivieren. Man muss eigentlich viel für die Motivation tun, viel für die interne Kommunikation tun als Kernteam. Dann, das ist die Hauptaufgabe, für die man in der Regel als kleines Team auch für 20, 30 Personen schon 4 bis 10 Stunden in der Woche aufwenden sollte, damit es richtig gut funktioniert. Und mit der Systematik, wie ich das immer vorschlage, braucht man auch nicht mehr Aufwand betreiben. Man sollte nicht auf individuelle Fragen jedes Mal eingehen, weil das ist noch mehr Aufwand und noch mehr als 10 Stunden. Und 10 ist schon das Oberste, wirklich, was ich da jetzt gesagt habe. In der Regel kommt man da wirklich mit guten 4 Stunden in der Woche im Regelbetrieb zurecht. Und das ist eigentlich also auch nicht zu viel für die meisten Unternehmen.
Und wer ist derjenige, der diese Arbeit dann auf, also wer ist dieser Teamschnittstelle, der quasi diese 10 Stunden in der Woche, ist das in der Kommunikation angesiedelt?
Das ist meistens eine Mischung aus Kommunikation, Marketing und HR. Die meisten sind tatsächlich aus der Kommunikation bei vielen Programmen, aber HR holt auf und ich würde so 30, 70 schätzen. Mhm. 70% Kommunikation, Marketing und 30% HR, wobei das Verhältnis sich jetzt gerade Richtung HR auch wandelt.
Ja. Du hattest ja jetzt schon einiges erzählt darüber, was für Eigenschaften ein potenzieller Corporate Influencer mitbringen sollte, um in, auch aktiv und erfolgreich Corporate Influencing betreiben zu können. Also schon eine gewisse Außenwirksamkeit, auch die Bereitschaft, eben die Zeit zu investieren und sich auch in dem ganzen Regelwerk des Social Media Postings reinzufuchsen, so was noch nicht passiert ist, oder eben auch schon eine gewisse Affinität eigentlich dazu wahrscheinlich im Vorfeld zu haben. Was ich mir jetzt noch grundsätzlich als Frage stelle, ist, was ist denn mit den Themen? Also ich kann mir vorstellen, dass das schon auch eine Hürde sein kann, weil ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einfach die Sorge tragen würde, habe ich denn überhaupt regelmäßig genügend Sinnhaltiges, Mehrwertiges zu sagen?
Das ist eine Diskussion, die verfolgt mich seit Anfang an vom Internet, weil alle sagen schon seit 93, das Internet ist voll. Da geht nicht noch mehr. Und nach dem Motto, soll ich jetzt meinen Senf ins Universum schütten? Da haben viele Probleme mit. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema und die häufigsten Themen, die gespielt werden von den Unternehmen, die sind auch klassische Themen. Digitalisierung, ja, Diversity sind Hauptthemen wirklich. Und dann darüber hinaus kommt noch das Thema Nachhaltigkeit. Das sind die Top 3 Themen, die ich bei fast jedem Unternehmen zu hören bekomme. Und das Spannende ist immer, die sagen, ja, wir haben ganz besondere Themen, ganz andere Themen als die anderen Branchen. Aber die Themen kommen in jeder Branche vor. Ja. Und dazu kommen natürlich auch noch Themen wie Recruiting, Employer Branding, die nicht eigentlich Themen sind, das sind Metathemen, wenn man in gewisser Weise. Das heißt, wie schaffe ich das eigentlich, meine Jobs in Anführungsstrichen zu bewerben? Nicht, indem ich einen Link auf einen Job poste. Das funktioniert nicht auf LinkedIn. Da kann ich gleich nur die Anzeige schalten und das spare ich halt an Geld, wenn ich das richtig gut mache. Das heißt, es geht eher darum, das anders zu schreiben. Und dieses andere, wie ich anders schreibe, das lerne ich halt in diesen Workshops. Und wie ich über Events berichte, damit das nicht langweilig wird, weil man in seinem Stream immer denselben Post von der OMR oder anderen sieht. Das kann man halt gestalten. Das kann man kreativ gestalten. Und da sind die Menschen kreativer als ihr Ruf. Jeder sagt immer, ich bin nicht kreativ, aber dann haben wir schon über 10 Ideen gesprochen. Und im schlimmsten Falle kann man immer die KI fragen nach dem Motto, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll, aber mein Thema ist XYZ grundsätzlich. Nenn mir 20 Themenfelder, wie ich da tiefer reingehen kann. Selbst da kann ich Brainstorming lernen und sehen, dass halt so ein Thema wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Employer Branding gar nicht erschöpft ist. Da gibt es so viele Facetten. Und das Wichtigste ist wirklich für Corporate Influencer ins Machen zu kommen und da ermutigt zu werden und nicht demotiviert zu werden. Und das ist schwer, weil viele versuchen im Übereifer auch natürlich die Corporate Influencer zu steuern. Das funktioniert nur über Inspiration. Inspiration, dafür sind die regelmäßigen Meetings da. Da lädt man entweder Menschen wie mich ein, die halt über bestimmte Themenfelder sprechen, wie man mit KI zum Beispiel Content Creation macht oder über andere Themenfelder oder auch über, wie man über ein Event berichtet und so weiter. Oder man gibt den Menschen einfach Feedback, sagt einfach, die drei Postings sind super gelaufen aus den und den Gründen und spricht mit den Leuten drüber. Also gibt denen positives Feedback. Die Leute wollen nicht hören, was sie falsch machen, sie wollen hören, was sie richtig gut machen, also Orientierung haben. Und wenn da hin und wieder dann wirklich auch noch neue Themen vorgestellt werden, gerade aus der Kommunikation, was auch vor ist, und wenn die exklusiv sehr früh informiert werden über die Kommunikationspolitik, das ist sehr, sehr gut und hilfreich für alle. Ja, das führt dazu, dass das auch natürlich entschieden wird von Seiten der Kommunikation, was über Corporate Influencer läuft und was über die klassischen Kanäle läuft oder auch über den CEO. Aber das kann man alles steuern und auch motivieren. Es ist halt eine andere Form der Führung. Das ist eine Führung wirklich über Beispiele und das ist eine Führung darüber, dass man die Menschen motiviert und inspiriert.
Du hast gerade erzählt, dass du mit einem Rechtsanwalt auch manchmal diese rechtlichen Seiten eines Corporate Influencer beleuchtest. Du hast aber auch erzählt, dass es im Grunde genommen um Förderung und Motivation geht. Aber dennoch kann ja ein Corporate Influencer mal so richtig in ein Butterfass treten. Also was ist so richtig der blödeste Fehler, den man machen kann? Oder gibt es einen Fallstrick, den du uns erzählen kannst?
Ja, das Blödeste könnte man jetzt aktuell vielleicht machen, indem man schreibt, ich bin ein großer Trump-Fan in Deutschland. Also heißt, wer politische Themen auswählt oder auch sich mit Gendern auseinandersetzt oder auch Diversity-Themen, da ist es manchmal schwierig. Also gesellschaftlich.
Also in der Regel eher an den Themen, wo man da mal so in Fettnapf tappen kann.
Mhm. Und in den Corporate Influencer Guidelines steht meistens drin, vermeidet vor allen Dingen Parteipolitik. Und vermeidet Politik steht oft generell drin. Ich sage immer, es geht um Parteipolitik und geht darum, Aktivismus zu vermeiden, weil das löst tatsächlich Reaktionen aus. Mhm. Und natürlich, wenn ich provokativ bin. Also ich muss in der Lage sein, mit Ironie, mit Provokation umzugehen. Das können selbst die besten Kommunikatorinnen nicht immer.
Ironie weil ist eine schwierige Sache, ja.
Ist wirklich schwer und weil jeder was anderes dann darunter versteht. Und deshalb ist es einfach wahnsinnig wichtig, das so zu machen, dass man sich wohlfühlt und sicher fühlt. Ja. Und diese Sicherheit, die gewinne ich durch Übung in einem Bereich mit anderen Corporate Influencern. Man kann auch auf Buddies-Systeme setzen bei einem Corporate Influencer-Programm oder auch ohne Corporate Influencer-Programm. Heißt, ich suche mal eine Person aus, der ich vertraue, das ist so eine Art Reverse-Mentoring, wo ich halt dem anderen Feedback gebe auf Themenideen und helfe dabei und umgekehrt. Das funktioniert sehr, sehr gut für viele Menschen. Das finden eigentlich viele sehr inspirierend, weil das dazu führt, dass man wirklich auch sich selbst ein bisschen sozial unter Druck setzt, weil man ja immer was liefern muss. Also das ist dann auch im Sinne der Unternehmen, dass sowas passiert. Und das kann man entweder mit Menschen, mit Kolleginnen machen oder auch mit Menschen von außerhalb. Das geht wirklich sehr, sehr gut.
Bevor wir jetzt auch dann allmählich zum Schluss kommen, lieber Klaus, würde ich trotzdem noch mal ganz gern mit dir konkret auf den Hauptkanal der Corporate Influencer gucken. Das ist LinkedIn. Das ist ein weites Feld, finde ich, das ganze Thema, weil wir wissen ja alle, dass eben die Performance der Posts auch nicht unbedingt immer nur der Qualität des Posts geschuldet ist, sondern auch gewissen Regeln des Algorithmus. Und dazu gibt es ja wirklich sehr oft sich ändernde Empfehlungen, was die Postingzeiten, was die Texthooks, die Call to Actions, die Formate, Video ist jetzt gerade in. Nee, hast du schon den Kopf geschüttelt? Okay, ich bin gespannt. Also ich finde manchmal, das kann schon vielleicht auch so ein Starter, so eine Starterin ein bisschen entmutigen, weil man da so viel richtig oder falsch machen kann, in Anführungsstrichen. Wie siehst du das denn?
Also als allererstes empfehle ich Demut bei den Impressions, die man erhält und bei den Kommentaren, die man nicht erhält. Also heißt, wenn ich selbst zufrieden bin mit kleinen Erfolgen, mit den richtigen Reaktionen, die wichtigste Reaktion ist die Reaktion, die ich in meinem Unternehmen erhalte, offline. Also wenn ich Anerkennung für meine Postings intern bekomme, dann sind sehr viele Menschen schon sehr zufrieden und beruhigt auch vor allen Dingen. Ja, weil das führt ja auch dazu, die Menschen haben Angst davor, was falsch zu machen. Und da muss ich immer wieder Zuspruch haben, damit ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann mich natürlich an Postingszeiten orientieren. Der einfachste Tipp ist, vormittags posten, alles andere kann man vergessen. Ist nicht so wichtig, weil das ist ein einfacher Tipp. Ich darf, wenn ich will, zu jeder Zeit posten. Ich muss es nur aushalten, dass kein Mensch darauf reagiert. Ich darf lange Texte, kurze Texte schreiben. Ich muss nur damit zufrieden sein, wenn keiner reagiert. Ich darf blöde Einstiege wählen, muss nur damit zufrieden sein, dass keiner meinen Text liest, ja, und so weiter. Heißt, ich darf alles. Es gibt strukturierte Texte, die empfohlen werden. Es gibt diese ganzen Empfehlungen ja aus Erfahrungswissen heraus, die von vielen ja geteilt werden. Es gibt Studien von verschiedenen Leuten, die recht gut sind. Und das führt halt dazu, dass man sich daran orientiert, weil es funktioniert. Und es gibt eigene Erfahrungen sowieso. Und meine Erfahrung ist die, dass Provokation und Bildsprache sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn ich damit umgehen kann. Es verführt mich aber auch dazu, dass ich über Themen schreibe, die nicht zu meiner Positionierung passen. Mhm. Was nützen mir 50.000 Impressions, wenn ich über ein Thema geschrieben habe, was nichts mit mir und meiner Positionierung zu tun haben? Und das ist halt, wenn ich mehr in die Nische Fachlichkeit gehe, dann bekomme ich halt nicht die riesigen Millionenreichweiten. Das geht einfach nicht. Bei Mainstream-Themen geht das leichter, aber da ist die Verführung groß, dass ich dann halt wirklich sehr allgemeines Wissen teile, was halt auch langweilig ist auf Dauer. Es wiederholt sich, weil das immer mehr machen und das funktioniert nicht wirklich gut. Und genauso, also muss ich halt einfach auch überlegen, wie entwickle ich Themen weiter, die ich habe. Und das, mein Tipp ist, geht immer tiefer in die Expertise rein, greift das immer wieder auf und entwickelt das weiter und versucht, verschiedene Perspektiven darauf zu werfen. Dann hat man unglaublich viel auch, über das man berichten kann. Und ob man jetzt Video macht, deshalb habe ich den Kopf kurz geschüttelt, oder nicht, das entscheidet jeder selbst. Die meisten schauen sich die Videos auf LinkedIn nicht an. Das liegt einfach daran, dass es während der Arbeitszeit meistens geschieht und dass viele halt auch nicht gerne während der Arbeitszeit Videos schauen wollen, weil das macht einen komischen Eindruck, wenn man laut vor allen Dingen die Videos sich anschauen würde. Ja? Oder mit Kopfhörern geht es ja auch. Aber das ist trotzdem seltsam. Gut, es geht im Homeoffice besser, aber das macht dann auch nicht den besten Eindruck, wenn man halt dann darüber erzählt, dass man das tut, zum Beispiel. Und Lesen geht schneller, gefühlt zumindest für viele, und Video ist halt oft oberflächlicher. Das hängt einfach davon ab, welche Videos dann natürlich auch ausgespielt werden. Aber das entscheidende Kriterium ist nicht nur, dass die Menschen sich das Video, was ich mache, vielleicht nicht anschauen, sondern dass es halt viele Videos gibt, die halt große Reichweiten haben, aber die haben halt auch ein gutes Video-Storytelling. Und ich sehe halt das Storytelling, was ich auf Textebene zurzeit auf LinkedIn sehe, das können wenige gut. Und es können noch weniger in Videoqualität. Und deshalb diejenigen, die eine gute Ausbildung, eine gute Unterstützung bekommen, ja, die sollen das machen, dann funktioniert das sicherlich auf Dauer auch. Wobei wir nicht wissen, wie sich der Algorithmus verändert. Und das, was du gesagt hast, Bea, der Algorithmus wird immer weiterentwickelt. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt zum Beispiel im Vergleich zu vor einem Jahr etwa 20% mehr aktive Nutzer auf LinkedIn haben. Woran bestimmt auch Corporate-Influencer-Programme mitschuldig sind. Also ich bekenne mich schuldig, ja.
Aber, ich wollte gerade sagen.
Aber das führt natürlich dazu, dass die Reichweiten runtergehen, weil ihr wisst vielleicht nicht, wie viel Texte auf LinkedIn gelesen werden am Tag von den Nutzenden. Gerade mal 2 bis 5 Beiträge vielleicht am Tag, die ganz durchgelesen werden. Und das ist ja eben nicht viel. Und da im Newsfeed wahrgenommen zu werden, darum kämpfen halt alle. Und da muss man halt manchmal sagen, nein, der Preis ist, der Oberflächlichkeit ist zu groß, bleibt lieber bei fachlichen Themen, die auf Dauer besser für die Reputation sind.
Ja. Und vielleicht auch vom Algorithmus dann
auch
wieder bedient werden.
Auch das. Wenn ich eine gute Positionierung habe, also ist ganz wichtig, was du gesagt hast, Bea, wenn ich eine gute Positionierung habe, dann sind die Keywords, die in meinem Profil drin sind, auch die Keywords, die ich benutze für meine Texte oder auch Videos.
So, jetzt kommen wir zum Schluss. Und am Schluss eines jeden News Aktuell Podcasts kommt immer die Game Changer Frage oder die Glaskugelfrage. Ich habe beschlossen, du darfst dich nicht entscheiden, du kriegst beide. Normalerweise machen wir eine. Also fangen wir an mit der Glaskugelfrage. Wie wird die Zukunft der Corporate Influencer aussehen? Das ist eine sehr naheliegende Frage. Konkret, also werden wir in was weiß ich, 5 oder 10 Jahren in jedem Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Botschafter, als Influencer haben?
Wir werden keine Corporate Influencer mehr haben, weil das Employer Advocacy sein wird. Sprich, es werden wirklich sehr, sehr viele Mitarbeitenden aktiv machen. Die Tendenz ist eindeutig, geht in die Richtung. Das heißt, ob das jetzt Corporate Influencing noch heißen wird oder anders benannt wird, weil jedes Unternehmen das Ganze ja auch anders benennt, das ist völlig unwichtig. Wichtig ist, es wird einfach etabliert in vielen Unternehmen, weil sie sonst nicht erfolgreich sind, weil sie sonst nicht genügend Bewerber, qualitativ hochwertige Bewerberinnen bekommen. Und genauso wenig halt auch noch Sichtbarkeit haben. Schon gar nicht auf LinkedIn, aber auch nicht in den Medien, wenn das über LinkedIn getriggert wird. Wobei wir natürlich auch noch andere Kanäle haben, die auch zukünftig stärker von Corporate Influencern genutzt werden. Also wir sprechen eigentlich in der Zukunft auch von Corporate Voices, weil viele Corporate Influencer natürlich auch angefragt werden als Speaker, Speakerinnen. Und das funktioniert dann wirklich ganzheitlich in der Kommunikation.
Das finde ich richtig spannend. Die Gamechanger-Frage, du kommst da auch nicht drum herum. Gibt es ein Tool, ein Erlebnis oder ein Produkt, ein Mensch oder eine Begegnung, die für dich ein Gamechanger war? Also kann länger her sein, das kann gestern gewesen sein, was auch immer. Eine Sache.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich rede von 1994 und 95, zuerst die ersten Male die Frankfurter Buchmesse besucht und habe damals etwas gemacht, was unmöglich war. Ich habe eine Digitalkamera in die Hand genommen, das gab es damals noch nicht. Die war 10.000 Mark, hat die damals gekostet. Und habe im Auftrag für den Buchmarkt, den es jetzt leider nicht mehr gibt, habe ich Interviews gemacht und die online gestellt. Ich rede von 95 war es, glaube ich, 95. Und da hat das noch kein Mensch gemacht. Ich habe mich damals als Cyberjournalist bezeichnen dürfen.
Cyberjournalist?
Cyberjournalist, so hieß das damals noch in den 90ern, weil das so fremd war, so weit weg war. Und ich habe ja so ein Gerät gehabt, also die Kamera war ja sehr wuchtig und ganz anders als heute die Smartphones. Und ich habe 3-4 Interviews gemacht, die wichtig waren. Oder ein Interview oder 2 Interviews waren so wichtig, dass ich halt meinen 2. und meinen 4. Job darüber bekommen habe, über Headhuntern, die mit den Kontakten, die ich da gemacht habe, bei meinem allerersten Auftritt online Texte zu schreiben, zu veröffentlichen, damit verbunden waren. Das ist meine Erfahrung, die ich erlebt habe. Also ich habe wirklich, wäre da nicht, wo ich heute bin, wenn ich nicht damals bei einem studentischen Projekt angerufen hätte und gesagt hätte, ich will gerne mitmachen. Darf ich das? Die waren perplex und haben mich da mitmachen lassen und danach war ich Kolumnist, ein paar Ausgaben für den Buchmarkt und später habe ich dann mit diesem Know-how auch anfangen können mit dem Thema Internet bei verschiedensten Verlagen und dann später ganz woanders. Aber ein Tooltip habe ich auch noch, dann wäre das die dritte Frage. Da würde ich jedem empfehlen, entweder Perplexity oder vor allen Dingen ChatGPT Canvas auszuprobieren. ChatGPT Canvas gibt es zurzeit nur in der Pro-Version, also in der Bezahlversion. Aber das Schöne ist, ich kann im Text die Absätze bearbeiten. Ich kann halt wirklich einen Text, so wie ich das vielleicht gewohnt bin in Word, Absatz für Absatz bearbeiten und verändern und auf diese Art und Weise wirklich iterativ richtig gute Texte verfassen. Und mit Hilfe von Perplexity kann ich halt die Inhalte, die ich selbst schon selbst erarbeitet habe, ergänzen, weil ich über Perplexity unglaublich gute Ergänzungen oder Ideen bekomme, um das einen Text noch zu erweitern. Ich arbeite gerne mit beiden Tools, weil das dazu führt, dass ich halt wirklich bessere Texte schreiben kann. Und das nenne ich Co-Creation. Also ich sage, mein Tool ist eigentlich ein KI-Tool, was zu Co-Creation führt. Weil aus meiner Sicht funktioniert KI dann am besten, wenn ich nicht prompte, sondern wenn ich das in der Co-Creation iterativ im Chatform sozusagen weiterentwickle, was ich geschrieben habe. Und ob dann das dann noch ein KI-Text oder nicht ist, ist eine Frage der Perspektive da drauf.
Das nehmen wir mit, lieber Klaus. Ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein super Tipp. Wenn Sie nicht schon Co-Creators sind, dann werden Sie es jetzt vielleicht nach dieser Folge mit deinen 2 Tooltips, Perplexity und ChatGPT. Canvas, ne? So hieß es.
Genau, das ist bei ChatGPT integriert, aber nur, wenn man in der Pro-Version ist.
Alles klar. Und ich glaube, den Gamechanger mit der Digitalkamera, da können wir uns auch inspirieren lassen, dass es sich auszahlt, glaube ich, mutig zu sein, Neues auszuprobieren und machen und zu netzwerken. Vielen Dank, lieber Klaus, für dieses sehr erhellende und lehrreiche. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt, Nico.
Ja, Gespräch. Absolut. Hat Spaß gemacht, hat riesigen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Ja, tschüss.